Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
So, wir haben heute unser Thema Furcht des Herrn oder Furcht der Welt. Gleich Angst. Ich glaube, keiner von uns würde meinen, hat noch nie Angst gehabt. Vielleicht sogar viele von uns, oder der eine oder andere zumindest, sitzt hier, hat auch immer noch Angst. Oder Ängste in der einen anderen Richtung. Wie können wir damit umgehen? Wir wissen, dass die Angst nicht von Gott ist. Was nicht von Gott ist, ist eine Sünde. Wenn ich hier sitze und Angst habe, dann lebe ich in der Sünde. Ist mir das bewusst? Lass uns mal anschauen, was die Welt zu dem Thema Furcht sagt. Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und in Gottes Wort studieren wollte, was Gott über die Furcht sagt, ist mir auch der Begriff Glaube eingefallen. Wenn wir heute in der Welt jemanden fragen, weißt du eigentlich, ob das eine oder das andere so funktioniert. Wenn er weiß, dann sagt er ja. Und wenn er nichts weiß oder nicht sicher ist oder überhaupt nicht weiß, dann fängt er an zu sagen, ich glaube, dass so ist. Wenn er aus der Welt ist, dann wissen wir, dass er es nicht weiß. Glauben heißt nicht wissen. Das ist die Definition vom Glauben in der Welt. Glauben heißt nicht wissen. Die göttliche Definition ist völlig konträr. Glauben ist die Gewissheit, die feste Zuversicht. Wenn wir jetzt zurückkehren zu dem Thema Furcht. Die Welt redet von Furcht, von Angst. Und wir sagen, Furcht, wer in der Liebe ist, der hat keine Furcht. Die Liebe treibt die Furcht aus. Und somit brauchen wir keine Furcht mehr zu haben. Stimmt es? Oder stimmt es nicht? Wenn wir natürlich uns nicht auf Gottes Wort besinnen, dann können wir höchstens das bejahen, was die Welt uns sagt. Das klingt logisch und für uns auch als Christen sehr angenehm. Wenn wir die Liebe haben, haben wir die Furcht nicht. Aber was sagt Gottes Wort zu der Furcht? Nur wer glaubt, hat Furcht. Stimmt nicht ganz. Die Schrift unterscheidet auch bei dem Wort Furcht zwischen Furcht des Herrn und Furcht der Welt. Wer die Furcht des Herrn nicht hat, glaubt gar nicht. Wer Gott nicht kennt, kann ihn auch nicht fürchten. Wer Gott fürchtet, fürchtet die Welt nicht mehr. Deshalb dürfen wir das Thema Furcht nicht komplett ausblenden. Ich möchte ganz kurz zu dem einen Lied, was wir, andersrum muss ich gehen, ich glaube, ich komme drauf gleich, auf Heilig. Wenn wir hier lesen, wir singen, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Fürchtet man sich nicht vor einem verzehrenden Feuer? Nur wenn wir wissen, was die Furcht des Herrn bedeutet, dann lieben wir diese Furcht. Deshalb heißt das gottesfürchtig. Wir werden sehen jetzt zusammen, was bedeutet eigentlich die Furcht des Herrn. Welche Verheißungen damit verbunden sind. Ich möchte aus Jakobus 2, glaube ich, Vers 19 ist es, kurz uns vorlesen. Es geht hier um das Thema Glaube ohne Werke. Da schreibt Jakobus: Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran. Das ist auf jeden Fall richtig. Nur einer ist Gott. Da tut man recht daran. Die Teufel glauben es und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Also die Teufel oder der Teufel glaubt und deshalb zittert er. Wer nicht glaubt, kann nicht zittern. Er kennt Gott. Der Teufel kennt Gott. Deshalb brauchen wir nicht immer zu sagen, ja, mit dem Glauben allein. Glaube ohne Werke ist tot. Aber wir sehen hier auch, dass ohne Glaube keine Furcht des Herrn geben kann. Glaube und Furcht hängen zusammen. Ich möchte auch einmal die Stelle ganz kurz nehmen. Aus dem Hebräerbrief 10, 31 auch vorlesen. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wer hat noch keine Furcht vor Gott? Schrecklich ist es, in die Hände des Lebendigen zu fallen. Oder eine andere Stelle, jetzt lasse ich auch die PP weg, da habe ich von dir gelernt, letzte Woche. Aber wie komme ich schon da drauf? Aber lass uns mal die 3, 4 Verse aus dem Hebräerbrief 12, 29 auch lesen. Habt Acht, dass ihr den, also Jesus gemeint, in den ein paar Versen davor, habt ihr Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind oder entfliehen konnten, die den Jesus abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisungen verkündete, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der uns vom Himmel herab tut, spricht. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir. Aus Gnade dürfen wir uns nahen. Das singen wir. Aus Gnade dürfen wir uns nahen. Es ist die Definition, was bedeutet eigentlich Furcht. Einen zweiten Punkt wollen wir auch zusammen durchgehen. Ein Leben mit Gott, das heißt in der Furcht des Herrn. Welche Verheißungen sind damit verbunden? Und ein Leben ohne Gott bedeutet automatisch in der Furcht der Welt, in Angst. Wollen wir keine Angst haben, wenn wir hier sitzen oder wenn wir nach Hause gehen und wenn der Montag früh beginnt oder sogar Sonntagnachmittag ist, dann müssen wir nur den Herrn fürchten. Dann, der Herr ist die Liebe und die Liebe treibt die Furcht aus, die Furcht der Welt. Kein Mensch von uns, kein einziger von uns, der hier sitzt, hat Angst vor dem Herrn. Die Ängste, die uns überfallen, die sind weltliche Ängste. Entweder wegen Gesundheit, wegen Arbeitsplatz, wegen Geld, wegen der Zukunft, wegen Krieg und Frieden, wegen der Kinder und was weiß ich, was wegen. Das sind Ängste der Welt. Wir können nur die Ängste der Welt überwinden, wenn wir in der Furcht des Herrn bleiben und harren. Warum? Der Herr ist ein verzehrendes Feuer. Der Herr ist gewaltig. Der hat alles geschaffen. Und er wird die Erde und den Himmel erschüttern. Er ist gerecht. Er wird nichts ungesühnt lassen. Aber er ist gnädig. Und wir sind seine Kinder. Und wenn wir an seiner Hand sind, dann haben wir alle Verheißungen, die wir hier lesen werden. Wir werden einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt von den Verheißungen über die Furcht des Herrn. Und wenn wir das verstanden haben, dann werden wir uns dermaßen danach sehnen, in der Furcht des Herrn zu leben. Da wird man keine Sekunde diese Furcht vermissen wollen, weil sie unser Herz mit Freude und Liebe und Kraft und Mut zur Wahrheit füllen wird. Wer Gott kennt, der fürchtet ihn. Haben wir in Hebräer 12 gerade gelesen, Hebräer 10 und auch in Jakobus 2. Sogar der Teufel, aber das reicht nicht. Wir wissen, wir als Kinder Gottes, wir haben vorhin gehört auch von Reinhold, was sagt ihr Gott, Gott, Gott und tut nicht, was ich euch sage? Herr, Herr, Herr und ihr tut nicht, was ich euch sage. Das ist der Unterschied, der gravierende Unterschied zwischen dem Teufel und uns. Der Teufel glaubt und zittert. Wir glauben und leider manchmal nicht zittern, sondern schon zittern. Aber dann haben wir uns entschieden, ihn als Herrn zu nehmen, was der Teufel abgelehnt hat. Und deshalb kann er auch diese Verheißungen gar nicht haben. Also wir sehen hier auch bei dem Thema, wie alles andere, entweder im Reich des Lichts oder im Reich der Finsternis. Klingt hart, klingt einfach, aber trotzdem hart. Und die Menschen in der Welt wollen das nicht hören. Immer schwarz-weiß, ja, es gibt nichts anderes. Entweder ein Leben mit Gott in der Furcht des Herrn oder ein Leben ohne Gott in der Furcht der Welt, also in Angst. Dazwischen gibt's nichts. Und wenn einer das behauptet, dann lügt er sich selbst. Das haben wir jetzt besprochen. Ich springe gleich zum Thema hier. Gottes Wort warnt uns deshalb davor, uns nach den Definitionen der Welt zu richten. Wir haben eins uns mehr oder weniger angewöhnt. Gott ist die Liebe. Absolut richtig. Nur einer ist Gott, ist absolut richtig. Aber wenn wir essentielle, elementare Eigenschaften Gottes ausblenden, dann haben wir nur die halbe Wahrheit erzählt. Wir müssen einfach auch erkennen und uns vor Augen führen, was Gott für ein gewaltiger Gott ist. Der hat alles geschaffen. Wir haben gesungen, deine Majestät thront in Herrlichkeit. Du bist unser Gott und König. Wir stehen voller Ehrfurcht vor dir. Das müssen wir uns verinnerlichen, weil das uns Kraft gibt. Das erdrückt uns nicht, weil wir dann wissen, stellt euch mal vor, der König aller Könige ist mein Vater. Ich bin an seiner Hand. Kann nichts mehr passieren. Deshalb dürfen wir die Definition der Welt nicht auf uns übertragen, wie die Definition des Glaubens. Glauben heißt nicht wissen. Nein, stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Und genauso Furcht. Wir müssen sofort unterscheiden. Furcht. Was für Furcht meint ihr? Wir haben vorige Woche ein Mittagessen gehabt, mein Bruder und ich und einige Freunde dabei. Und da haben wir auch über das eine Wort Glaube geredet. Und ja, kleines Zeugnis war von meinem Bruder und von mir. Wir haben gesagt, ja, vor vielen, vielen Jahren haben wir uns angewöhnt, das Wort im weltlichen Sinne nicht mehr zu benutzen. Wenn einer mich fragt und ich weiß es nicht, dann sage ich nicht, ich glaube, das ist rechts oder vielleicht links. Ich vermute. Warum soll ich das eins der wichtigsten Worte in unserem Leben so verwässern und verweltlichen und was weltlich, was irdisch ist, auch satanisch? Da müssen wir uns auch davor hüten. Und das ist genauso, wenn ich Furcht höre. Wir haben uns auch im Leib Christi daran gewöhnt, die Furcht wegzulassen. Ja, das ist vielleicht im alten Bund gewesen, wo Kriege gab und so weiter. Das ist ja nichts für uns. Das ist eine Lüge des Teufels. Weil er genau weiß, wenn er schafft, dass wir diese Furcht des Herrn nicht mehr haben, hat er uns gepackt. Wir sind voll in der Furcht der Welt. Deshalb müssen wir immer aufpassen, dass wir niemals die Maßstäbe, die Definitionen der Welt übernehmen. Das klingt vielleicht mehr oder weniger als nervig, wenn man irgendwas sagt und dann sagt, wo steht das? Mach das immer. Wenn du nicht weißt genau, wo das steht, dann frag, wo steht das? Warum? Weil der Teufel immer mit Halbwahrheiten kommt. Und das ist viel, viel schlimmer als jede große Lüge. Die Halbwahrheit. Gott ist die Liebe. Das ist ja eine Wahrheit, aber nur die eine Hälfte. Wenn wir die andere Hälfte ausblenden, leben wir in der Angst der Welt. Paulus schreibt hier in Römer 12,2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Also nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Das sind nicht die einzigen zwei Beispiele. Das hört gar nicht auf. Auch Liebe. Was ist Liebe? Gottes Liebe ist was ganz anderes als die Liebe der Welt. Und. Da sehen wir hier bei dem Glauben, was die Welt sagt, was wir in Hebräer 11,1 lesen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Zur Furcht des Herrn, wenn wir fragen, was heißt Furcht in der Welt, ich sage, ja klar, Angst haben. Wenn wir Gott fragen, was heißt Furcht, dann sagt er, mein Sohn, meine Tochter, wenn du mich fürchtest, dann hast du keine Angst. Ich bin dein Vater und ich liebe dich. Ich habe dir meinen eigenen Geist gegeben. Wie herrlich ist es. Gott selbst wohnt in uns durch seinen Geist. Ja, mehr? Wir wollen immer mehr. Ja, ich übe mehr Segen. Ja, was wollen ich? Was gibt's mehr als Gott? Er hat uns mit allem geistlichen Segen gesegnet. Ja, ich habe noch nicht genug. Ja, was gibt's mehr als Gott? Du brauchst nur auf ihn zu hören. Und Gott kannst du nicht dreimal kriegen. Das ist nur einmal in dir. Ich habe dir meinen eigenen Geist gegeben, damit du mich immer und überall bei dir hast, wo ich dich hinsende. Ich werde dich lehren, leiten und beschützen und dir alles geben an Frieden, Freude, Mut zur Wahrheit und meine Liebe. Mein Sohn, meine Tochter, wenn du Angst hast, dann wisse, dass du meine Hand losgelassen hast und eigene Wege gegangen bist. Kehr um und bleib bei mir. Nur wenn wir im Wort bleiben, dann verstehen wir, dass die Frucht des Herrn die unendlichen Verheißungen des Herrn mit sich bringt. Und wenn wir das erkannt haben, was das bedeutet, die Furcht des Herrn, dann stellt sich die Frage, wer möchte das nicht mehr? Dann gehen wir in einen Wettlauf, wer tiefer in der Furcht des Herrn verwurzelt bleibt. Aber keine Angst mehr zu haben. Ein Wort, was wir vermeiden müssen, in jeder Predigt und jedem Gespräch. Furcht. Nein, er hat gemeint nur Liebe. Er hat gemeint Respekt. Respekt kannst du vor deinem Arbeitskollegen vielleicht haben. Aber das hat mit Furcht nichts zu tun. Hochachtung, sagen manche, kannst du vor deinem Chef vielleicht haben. Aber das hat mit der Furcht des Herrn nichts zu tun. Dein Chef ist niemals wie Gott. Die Furcht des Herrn ist ein Ausdruck deines Glaubens, meines Glaubens. Dass du Gott als Herrn erkannt und angenommen hast. Ein Ungläubiger kennt Gott nicht und kann ihn somit auch nicht fürchten. Ich sage, es gibt Gott nicht. Soll Gott fürchten. Deshalb hat der Ungläubige die Furcht der Welt. Sie haben alle die Furcht der Welt. Und wer Nein sagt, dann lügt er. Auch wenn er nicht zugeben will. Die Ängste stecken überall drin. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Nur wer den Geist der Sohnschaft empfangen hat, kann Gott als Vater und Herrn erkennen, fürchten und lieben. Nur ein paar kurze Bibelstellen über die Verheißungen, die mit der Furcht des Herrn verbunden sind. Dass wir uns so erfreuen daran, wenn wir in der Furcht des Herrn leben, wenn wir an seine Hand gehen. Psalm 31, 20. Wie groß ist deine Güte, die du denen bewahrst, die dich fürchten und die du an denen erzeigst, die bei dir Zuflucht suchen, angesichts der Menschenkinder, die dich fürchten. Diese Verheißung ist nur für diejenigen, die ihn fürchten. Psalm 33, 18. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten. Das Auge des Herrn, das müssen wir uns vorstellen. Achtet auf uns, egal wo wir uns bewegen, ob wir fahren oder fliegen oder laufen oder schlafen. Die auf seine Gnade harren. Psalm 34, 10. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Keinen Mangel. Wir haben auf unserer fortschreitende Offenbarung auf dem Berg, da haben wir dich vermisst, Max. Da war die Susanne dabei, Hochachtung, war sie absolut tapfer dabei. Und da haben wir auch darüber gesprochen, über das Thema, Gott gibt uns, was wir brauchen, nicht was wir wollen. Das haben wir auch schon mal behandelt. Der Teufel sagt, ja, das stimmt, das steht drin, ja. Nicht, was du möchtest, sagt auch der Teufel. Der nimmt das auch, der nimmt jedes Wort aus der Schrift und benutzt es. Er gibt dir nur, was du brauchst. Du musst natürlich nur brauchen. Ne? Du sagst, ich brauche 3 Ferraris. Du sollst nicht wollen, du sollst nur brauchen. Ja, wo? Genauso, du wirst alles bekommen, worum du bittest. Aber die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Nicht nur die Halbwahrheit. Das steht drin. Alles wirst du bekommen, was du bittest. Ja, aber da steht drin auch, was wir bitten dürfen und was wir nicht bitten dürfen. Und da steht auch, was wir brauchen. Brauchen können wir nicht definieren. Ja, so ein Palast wie Salomon vielleicht. Gut, 1000 Frauen hat er gehabt, muss nicht sein, aber vielleicht 10. Und was weiß ich? Nein, nein, das ist auch definiert, was wir brauchen. Was zum Essen, was zum Trinken, was zum Anziehen und einen Platz zum Schlafen. Könnte natürlich unter dem Steinehaufen auch sein. Platz ist Platz. Oder im Gefängnis. Das haben die Nachfolger Jesu, die Apostel, ausreichend erlebt. Das ist alles, was wir brauchen. Das müssen wir auch her. Auch da werden wir keinen Mangel haben. Wenn wir was zum Essen und Trinken haben, das ist alles so zum Anziehen und Platz zum Schlafen, dann ist unser Mangel abgedeckt. Und das wird man immer haben, das ist eine Verheißung. Aber es steht nicht drin hier, du wirst das und das und das noch und du wirst hier Vollmacht über Landkreis Ebersberg und bis Flensburg und was weiß ich, was da alles geht. Das stimmt nicht. Aus den Sprüchen 10,27, die Furcht des Herrn verlängert das Leben. Jetzt könnte man sagen, ja, aber ich bin wie Paulus, ich sehne mich danach, hier abzuscheiden, um bei Herrn zu sein. Wieso? Das ist doch nichts Gutes. Doch, doch. Als fleißiger Arbeiter freust du dich, wenn du hier was tun kannst. Das ist ja kein Widerspruch. Wir sollen uns trotzdem uns freuen und danach sehnen, hier zu scheiden, um beim Herrn zu sein. Das ist ja ganz, ganz wichtiges Element in unserem Leben. Die Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Weil wenn wir das nimmer haben, dann leben wir wieder in der Angst der Welt. Immer die Freude. Der Tod ist ein riesen Meilenstein, wo die Rakete richtig abgeht. Bis dahin ist schön und wir kämpfen. Aber wenn der Tod, der leibliche Tod einmal da ist, da geht die Post ab. Und diese Freude, die müssen wir immer haben. Und Paulus betet ständig für die Gemeinde, dass diese Freude nicht verliert. Weil wenn sie nicht mehr da ist, dann haben wir wahrscheinlich viel verloren. Sprüche 15,33, die Frucht des Herrn ist die Schule der Weisheit. Und der Ehre geht Demut voraus. Jetzt habe ich einige Stellen zitiert aus dem Alten Testament, Psalm und Sprüche. Jetzt könnte man auf die Idee kommen und sagen, ja, da ist doch nichts im Neuen Testament. Ne? Das ist ja nicht für die Gemeinde, das war für den Alten Bund. Deshalb wollte ich auch ein paar Stellen aus dem Neuen Testament hier zitieren. Da ist in der Tat eine Fülle von Verheißungen für die Gottesfürchtigen. In der Apostelgeschichte 9,31 heißt es, so hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. 1. Petrus 2,17, da fordert Petrus die Gemeinde auf, er weist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott. Paulus schreibt an die Korinther, da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Das haben wir auch vor ein paar Wochen besprochen, dass wir immer dran denken, der Geist kann auch befleckt werden. Da sollen wir aufpassen, dass der Geist immer sich nach dem Heiligen Geist richtet, der in ihm wohnt und die Herrschaft über die Seele bekommt und sie unter die Herrschaft des Heiligen Geistes bekommt und nicht andersrum. Dann beflecken wir auch unseren Geist und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Was das für eine Kraft hier drin ist. Die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Die Kolosser schreibt hier, ihr Sklaven gehorcht in allem euren irdischen Herrn, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in der Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Immer die Begleitung. Sogar ein Sklave hat keine Furcht mehr vor seinem Herrn, irdischen Herrn, wenn er die Furcht des Herrn hat. Der sagt ihm, du abhauen bei der nächsten Gelegenheit, sofort abhauen. So, dass er dich nicht mehr findet. Nein, bleib dort. Brauchst keine Angst zu haben. Der wird dich sogar ehren. Aber unter der Voraussetzung, bleib in der Furcht des Herrn. Kommen wir zu dem letzten Punkt. Was passiert, wenn wir nicht in der Furcht des Herrn bleiben, dann haben wir die Furcht der Welt. In dem Moment, wo wir die Gottesfurcht verlieren, greift sofort die Menschenfurcht um sich oder die Furcht der Welt. Sofort. Wir lassen die Hand Gottes los und dann haben wir sofort die Schlamassel. Petrus schaut auf Jesus und läuft auf dem Wasser. Schaut einmal auf die Umstände, auf die Wellen und dann hat Angst zu ertrinken und sackt langsam ab. Wir müssen immer auf ihn schauen. Er richtet seine Augen auf uns, aber wir müssen unsere Augen auch auf ihn richten. Er sagt, ich werde euch mit meinen Augen leiten. Ja, wie soll er uns leiten, wenn wir auf seine Augen nicht schauen? Er schaut auf uns und will uns mit seinen Augen leiten und wir schauen auf den Teufel. Das wollen viele nicht hören. Ja, das ist dann nicht automatisch, wenn ich auf Gott nicht schaue, muss ich nicht gleich auf den Teufel. Doch, es gibt nichts anderes. Auch wenn das sehr normal klingt. Es gibt nichts anderes. Jeder Gedanke, jedes Wort, jedes Handeln ist entweder gottesgemäß oder teufelsgemäß. Es gibt keine dritte Kraft im Universum. Die Welt sagt, ja, Humanismus ist doch mittendrin. Das ist im Reich des Teufels. Humanismus lehnt Gott ab. Das kann doch nicht sein, dass noch göttlich ist. Also entweder schaue ich auf Gott und wenn ich nicht mehr auf Gott schaue, schaue ich automatisch auf den Teufel. Viele sagen, ja, immer mit dem Teufel. Ja, ja, das ist die Warnung. Du kannst auf den Teufel schauen, aber dann hast du deine Ängste. Da lebst du in deinen Ängsten. Das ist nur einfach die Warnung. Auch zitiere nicht den Teufel andauernd. Viele im Leib Christi machen das Folgendes. Gott sagt uns was, wir gehen zum Teufel. Der erzählt uns schöne Sachen, die unsere Seele aufbaumen lassen. Warum? Weil was der Teufel erzählt, ist menschlich. Das passt zu unserer Natur. Der kann unsere Natur, unsere Triebe sehr, sehr angenehm ansprechen. Der Heilige Geist ist gegen unsere Triebe. Der will sie göttlich machen, nur in der göttlichen Art und Weise gestalten. Und dann verbringt man die Zeit mit dem Teufel, hören wir, was alles sagt. Und dann kommen wir zu Gott wieder und sagen, du, der Teufel hat das und das gesagt. Als ob Jesus das gar nicht weiß. Ah ja, sagt er, danke, du hast mir jetzt erzählt, was der Teufel vorhat. Das hat mich gewundert. Wir haben auch darüber gesprochen, jetzt auf dem Berg. Stellt euch mal vor, der eine sitzt mit seiner Frau, der sagt, schau mal hier, da ist eine junge Frau vorbei marschiert. Schau mal, wie hübsch die ist. Was sagst du? Ja, ich bin natürlich treu, gell? Aber ich sag's nur, was mache ich nicht? Und ja, jeden zweiten Tag mal erzählen, ja, schau mal hier, ja. Dann sagt der Reinhold, da wird sie ihm mit dem Kochlöffel auf den Schädel hauen. Sag, schleich dich, jetzt Schluss. Aber Gott ist treu, der soll das ertragen. Jeden Tag zu ihm kommen und ihm erzählen, was der Teufel so schön macht. Ob man das doch vielleicht machen. Die Menschenfurcht bewirkt immer Angst. Haben wir gesehen, Angst vor Verleumdung, Angst vor der Zukunft, vor dem Verlassensein, vor Verfolgung, vor Verlust von Arbeitsplatz, vor Verlust von Angehörigen, vor Geliebten, vor Krieg, Krankheit und schließlich vor dem Tod. Die allermeisten, eigentlich alle, wenn sie ehrlich sind, haben Angst vor dem Tod, wenn sie die Freude und die Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit nicht haben. Die Angst ist also ein Zeichen dafür, dass wir von der Furcht des Herrn abgekommen sind und daher seinen Schutz, Frieden und Freude nicht mehr spüren. Wir richten unsere Blicke und unsere Hoffnung nicht mehr auf Gott, sondern auf die Menschen und auf die Umstände und lassen uns vom Geist der Knechtschaft treiben und geraten somit im wahrsten Sinne des Wortes in einen Teufelskreis. Wir wollen nicht mehr an den Job denken, den wir bald vielleicht verlieren, dann fangen wir an zu denken, dass das Geld nicht mehr reicht. Und wenn wir daran nicht mehr denken, denken wir an die Krankheit, die wir jetzt haben. Und wenn wir nicht mehr daran denken, sagt ja, das ist wieder nichts, dann denken wir wieder an die Miete zu zahlen ist oder eine Kreditrate zahlen ist, und das ist ja im Teufelskreis. Der eine Gedanke ist weg, da kommt schon der nächste, und der ist weg und da kommt der nächste und da kommt gar nicht mehr raus. Paulus schreibt an die Römer: Ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet. Da müssen wir auch, wenn wir das lesen, dran denken, was er meint. Vor der Welt, nicht vor Gott, vor der Welt fürchten müsstet. Sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Den Geist, in dem wir rufen, Abba Vater. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer dran denken, wenn wir Furcht, Angst in der Schrift lesen, in welchem Zusammenhang. Und ich sage, ja, Angst ist immer schlecht. Angst, ja, Furcht ist immer schlecht. Wenn das Furcht des Herrn ist, ist immer mit Verheißung verbunden. Es könnte man fragen, ist jetzt Angst Sünde? Ja. Warum? Weil er sagt, ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so dass ihr euch nicht mehr fürchten müsst. Sich fürchten vor der Welt müssen nur diejenigen, die den Geist der Knechtschaft haben. Wir dürfen keine Angst haben. Wir haben die Freude, wir haben den Mut, wir haben allen Segen bekommen, den wir brauchen. Gott persönlich in uns. Wir sind doch Menschen und Menschen haben manchmal Angst. Das hört man sehr oft, auch im Leib Christi. Stimmt. Da wir den Heiligen Geist aber haben, können wir zwar noch sündigen, also mal Angst haben. Das ist eine Sünde. Weil warum? Ja, wir haben unsere Augen jetzt nicht mehr auf Jesus gerichtet, sondern auf den Teufel. Ist keine Sünde? Ja, Fremdgehen ist Sünde. Fremdgehen. Mit der Buße tun. Wir dürfen jetzt nicht mehr andauernd mit dem Teufel Gemeinschaft haben und sagen, ja, aber es ist menschlich. Ja klar, jede Sünde ist menschlich. Das können wir alles andere auch machen. Müssen wir aber nicht mehr. Wenn wir den Heiligen Geist haben, müssen wir nicht mehr sündigen. Es kann sein, dass wir wieder mal sündigen, aber sollen wir Buße tun? Wir müssen nicht sündigen. Paulus schreibt an die Römer, dass sie nicht mehr fürchten müssen, dass sie den Heiligen Geist haben. Wenn uns dennoch die Angst überfällt, dann sollen wir schleunigst Buße tun und nicht in der Angst, ja in der Sünde verharren. Wenn wir in der Angst bleiben und zugleich meinen, dass wir immer noch an der Hand Gottes sind, da glauben wir Gott nicht. Wenn Gott wirklich der Allmächtige ist, der die gesamte Welt überwunden hat, der alles kann und nichts passieren kann ohne seine Zustimmung, und wir an seiner Hand sind, dann können wir keine Angst haben. Wenn wir aber an seiner Hand sind und all das glauben und trotzdem Angst haben, entweder haben wir die Hand losgelassen und wir erzählen nur Märchen, oder wir haben seine Hand und glauben ihm nicht mehr. Dass er die Welt besiegt hat, und wir belügen uns selbst. Johannes schreibt, Johannes Evangelium sagt Jesus, ich habe euch alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Das stimmt. Wir werden hart bedrängt. Der eine mehr, der andere weniger. Ich glaube, dass keiner von uns unter dem Steinhaufen lag bis jetzt. Aber das ist ja nicht ausgeschlossen. Wir können Gott sehr danken, dass wir in einem Land leben, wo das nicht so schnell passieren kann, hoffentlich. Aber da sollen wir auch keine Angst haben vor der Welt, keine Furcht der Welt haben. Stephanus kennen wir selber, Paulus kennen wir, Jesus. Jesus hat keine Angst gehabt. Die Furcht der Welt war ihm absolut fremd. Der lag nicht nur unter dem Steinehaufen, wir wissen, was er alles erlitten hat. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagt Jesus. Ich habe die Welt besiegt. Und dann sagt er, lesen wir in Johannes 14, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Also wenn wir gottesfürchtig bleiben, brauchen wir uns vor gar nichts zu fürchten. Nun, man muss sich fragen, ja, wir sind Menschen und sündigen. Alles, was hier drin steht, können wir erfüllen. Und zwar nicht zu 99,99%, sondern zu 100%. Das haben wir von Gunti vorhin gehört. Jesus sagt uns nichts, was wir nicht tun können. Und alles, was hier drin ist, können wir zu 100%, 100,00% erfüllen. Also ohne Sünde leben. Die Frage ist, machen wir das? Und wenn wir gottesfürchtig bleiben, an seiner Hand bleiben, brauchen wir uns vor nichts zu fürchten. Das ist ein herrliches Leben. Leben ohne Angst. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch auf dieser Welt sich das nicht wünscht. Da ist er glücklich. Die Welt kann uns alles Vergängliche wegnehmen. Wir müssen uns deshalb immer wieder prüfen. Hängt unser Herz an irdischen und somit vergänglichen Dingen? Egal, was sie sind. Alles, was vergeht, ist vergänglich. Wenn ja, dann werden wir immer in Angst leben. Oder können wir das Gleiche bezeugen wie Paulus, was er an die Römer geschrieben hat? Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Ja, mehr als sterben gibt's nicht. Leben wir, gehören wir ihm. Sterben wir, gehören wir ihm. Ja, wo ist das Problem? Es ist relativ einfach. Nur in der Furcht des Herrn bleiben. Gottes Furcht treibt jede Angst aus. Halleluja und Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.